Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 25. Ein schlechter Witz über extrem rechten Humor. Mit Flemming Ibsen.
Hallo Flemming, wir starten wie immer. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Flemming Ibsen, ich bin Referent für Rechtsextremismus und stellvertretender Leiter des Bereichs politischer Extremismus bei Jugendschutznet. Jugendschutznet, das ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund, Ländern und Landesmedienanstalten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Wir unterstützen die Medienaufsicht im gesetzlichen Auftrag, eigentlich in allen Belangen des Jugendmedienschutzes. Wir decken ziemlich weite Themen ab, von sexueller Gewalt über Selbstgefährdung, Cybermobbing, eben dann bis hin zu politischer Extremismus. Und genau, ich bin in erster Linie rechtsextrem im Netz auf der Spur, also beobachte, wie sie versuchen, junge Menschen für sich zu gewinnen, gebe dann die gewonnenen Erkenntnisse in die Fachpraxis weiter und leite auch mit meinen KollegInnen Maßnahmen gegen entsprechende Internetangebote ein, sofern diese eben gegen Bestimmungen des Jugendmedienschutzes verstoßen.
Wir kennen uns ja eben aus deiner Arbeit und du hast dort einfach extrem tiefe und breite Expertise. Und so kamen wir dann auch auf das Thema extrem rechter Humor. Ich finde es übrigens super, dass wir das besprechen und ich finde es ein sehr, sehr spannendes, aber leicht unbeachtetes Feld in Bezug auf die extreme Rechte. Und weil es so ein unbeachtetes Feld ist, sollten wir mal zum Einstieg fragen, ab wann ist Humor denn extrem rechts? Beziehungsweise, was macht denn einigen Humor dezidiert rechtsextrem?
Das berührt eigentlich schon auch eine Kernfrage, gerade auch dann in der Beantwortung eben, wie mit rechtsextremem Humor umzugehen ist, weil da ist diese Unterscheidung natürlich eben wichtig. Und vor allem ist es so, dass rechter und rechtsextremer Humor sich eigentlich vor allem inhaltlich bestimmen lässt oder hier dann bestimmbar wird, da eigentlich auch keine eigene Form, also losgelöst von anderen humoristischen Erscheinungsformen insgesamt bildet, sondern vielmehr bedient er sich ja dann eben auch an schon soziokulturell bekannten Formen und Formaten. Da kommen wir später wahrscheinlich auch noch dann verstärkt zu. Entsprechend eben rechtsextremer Humor ist vor allem über seine Inhalte identifizierbar, die dann geprägt sind von menschenfeindlichen Aussagen oder Pointen in dem Kontext, eben Aussagen, die Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, auch Frauenverachtung, Queerfeindlichkeit etc. transportieren und dann eben das in einem humoristischen Gewand hüllen. Sie docken dann eben auch eigentlich an rechtsextreme Narrative an mit rechtsextremem Humor, also aktuell natürlich sehr beliebt, so alles, was unter dem Begriff Genderwahn zu finden ist, Umvolkung, Remigration, also diese ganzen rechtsextremen Narrative finden auch im rechtsextremen Humor statt, auch Verschwörungserzählungen, der Übergang ist da ja dann relativ fließend. Und gerade im Netz gibt es auch eigentlich eine breite Palette an vor allem geschichtsrevisionistischen Humorinhalten, also humoristische Inhalte, die sich vor allem auf den Nationalsozialismus beziehen. Und eigentlich zeigt sich dann auch schon, was so rechter oder rechtsextremer Humor ist, beziehungsweise, dass er dann eben auch nicht nur auf eine Szene an sich beschränkt ist. Er hat eben durch die gesellschaftliche Prävalenz auch von unterschiedlichen Phänomenen, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, eben wie Rassismus oder Antisemitismus, durchaus auch Anschlussfähigkeiten an breitere gesellschaftliche Diskurse. Das zeigt sich ja beispielsweise dann auch in sowas wie Türken- oder Judenwitzen, die im Privaten wie auch auf Schulhöfen oder so erzählt werden. Und das wird dann auch noch verstärkt durch eigentlich die Funktionsweise von Humor insgesamt. Aber, und das ist dann so der größte Unterscheidungsfaktor vielleicht auch, rechtsextremer Humor wird vor allem von rechtsextremen Akteuren selbst betrieben. Also das sind Personen, die auch in eine Struktur meistens eingebunden sind oder sich dieser zugehörig fühlen. Und Humor auch als ein gezieltes, strategisches Kommunikationsmittel hier dann einsetzen. Rechtsextreme produzieren eben rechtsextreme Humorinhalte, um dann hierüber eben auch ihre Ziele wie Reichweitengenerierung, Beeinflussung oder letztlich auch Rekrutierung zu erreichen. Und das ist dann eben das, was rechtsextreme Akteure mit Humor auch zu erreichen versuchen.
Ziele und strategischen Einsatz von extrem rechten Humor werden wir später noch besprechen. Erstmal vielleicht noch bei den Basics. Du hast schon das Internet als Ort angesprochen, aber so allgemein. Wo findet extrem rechter Humor denn statt, beziehungsweise kann stattfinden? Bierzelt, Partyveranstaltungen, das Internet oder Szenepartys?
Ganz basal ist natürlich so, dass rechtsextremer Humor überall dort stattfindet, wo er verbreitet und auch rezipiert wird. Also das heißt, dass rechtsextremer Humor eigentlich überall stattfinden kann. Und problematisch ist es natürlich, vor allem auch aus Sicht des Jugendmedienschutzes, vor allem da, wo er öffentlichkeitswirksam stattfindet. Eben nicht in privaten Unterhaltungen oder am Stammtisch, sondern dann auf großer Bühne, das beobachten wir so zumindest aktuell noch nicht großartig, aber dann vor allem eben das Internet. Es ist aber eben auch wichtig, diese Unterscheidung zu machen, wo ja, rechtsextremer Humor wirkt, weil das dann ja auch wiederum wichtig ist, was die präventiven oder interventionistischen Ansätze eben anbelangt. Das ist dann eben bei einer privaten Unterhaltung oder auf dem Schulhof etwas anderes als, ja, wenn man so will, in den unendlich öffentlichen Weiten des Internets, insbesondere in Social Media. Klar, aus meiner Profession heraus ist es vor allem das Internet und Social Media, was ich auch so im Blickfeld habe. Man kann aber auch nicht nur aus meiner subjektiven Sicht eben sagen, dass ja das Internet sowieso eigentlich zum zentralen Raum für rechtsextreme Propaganda, für Agitation und dann letztlich auch für Rekrutierung geworden ist und somit eigentlich auch zum ja zentralen Katalysator zur Verbreitung rechtsextremen Humors. Man muss dazu aber sagen, dass natürlich rechtsextremer Humor kein neues Phänomen ist. Auch vor und abseits des Internets findet er statt. So, ja, auf Flugblättern, in Zeitungen, in neonazistischen Magazinen, was es so natürlich in der Form nicht mehr so viel gibt, aber früher eigentlich so die primäre Agitationsform oder Mediengattung für rechtsextreme Agitation war. Und rechtsextremer Humor hat eben auch ja eine lange Historie von antisemitischen NS-Karikaturen über klassische Rechtsrocklieder. Denkt man beispielsweise an Musikprojekte von Daniel Giese.
Daniel Giese ist Rechtsrockmusiker und benutzte immer wieder humoristische und karikierende Anspielungen in Texten und Projektnamen. Sein bekanntestes Projekt ist Gigi und die braunen Stadtmusikanten, in dem er neue deutsche Welle-Hits und bekannte Schlager als Rechtsrock-Versionen mit rechtsextremen Texten coverte. Die Staatsanwaltschaft versuchte Giese auch, der bis heute anonymen Rechtsrock-Kombo Zillertaler Türkenjäger zuzuordnen. Ohne Erfolg. Die Zillertaler Türkenjäger sind im deutschsprachigen Raum Begründer von sogenannten humoristischen Rechtsrock-Covern. Unter Zillertaler Virenjäger wurde 2022 ein Album veröffentlicht. Dabei covern sie Partyschlager mit geänderten rechtsradikalen Texten.
Ein weiteres Beispiel ist das Brettspiel Progromlief, was der NSU selber konzipiert und verbreitet hatte, wo dann ja in humoristischer Weise eben Judenverfolgung gespielt werden kann. Also rechtsextremer Humor im Netz eben ist nicht nur dort, weil Social Media sowieso schon primäres Propaganda-Instrument ist, sondern eben auch, weil hier ja Inhalte relativ leicht generiert werden können und mit relativ wenig Aufwand auch potenziell hohe Reichweiten erzielen können. Und besonders wichtig ist in dem Zusammenhang auch, ja, das Internet sowieso schon eigentlich geprägt ist von Phänomenen, die amüsieren sollen, die mit Witz unterhalten wollen oder ja mit humoristischen Inhalten auch Reichweite generieren. Also, ne, denkt man an Memes, irgendwelche Insider-Witze aus Internet-Bubbles, irgendwelche viralen Spaß-Songs oder auch so Shitposting als Kommunikationsform. Das sind alles Formen und Formate, die im Internet sehr präsent sind und zuvor das humoristisch ausgerichtet sind. Und Rechtsextreme bedienen sich eigentlich genau an diesen Formen und Formaten, wie auch dann bei anderen Phänomenen zuvor das eben an solchen, die besonders populär sind, die erfolgsversprechend sind, um ja auch eine Reichweite zu generieren und instrumentalisieren diese Form dann eben auch für die eigene Propaganda.
Das sind ja jetzt super viele Punkte. Lass uns vielleicht vertieft erstmal in die Formen des Humors gehen. Wenn ich an politischen Humor im breiten Diskurs denke, gibt es natürlich Satire, Kabarett, sowas wie die Heute-Show, Late-Night-Shows, in Deutschland wahrscheinlich am ehesten durch Böhmermann vertreten. Wie sieht es da bei extrem rechten Humor im Netz, aber auch allgemein so aus?
Also wenn man so aufs Internet blickt, aber auch, ich glaube, insgesamt auf die Masse rechtsextremen Humors, sind vor allem aktuell Memes am weitesten verbreitet. Also Memes, das sind ja ist ein klassisches Kommunikationsformat im Internet, meistens Bilder mit irgendeinem lustigen Text dazu. Und es gibt eben auch unzählige solche Inhalte im klassischen Meme-Format, die dann mit rechtsextremen Inhalten in Verbindung gebracht werden oder die rechtsextreme Inhalte eben über dieses Format dann transportieren. Ein Bild mit einem dann häufig vermeintlich lustigen Text eben dazu. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, finden sich hier vor allem auch sehr viele Bezüge zum Nationalsozialismus immer wieder. Also denkt man zum Beispiel an so ja Hitler-Memes, wo er irgendwie lustig oder als ja teilweise auch als Superheld oder so stilisiert eingebracht wird. Es gibt Bildwitze über den Holocaust und seine Opfer, teilweise eben dann auch sehr geschmacklos. Aber auch aktuelle gesellschaftliche Debatten werden in Memes immer wieder aufgegriffen, vorhin schon erwähnt. Sowas wie Gendersprache oder Migration sind hier eben auch beherrschende Themen in der rechtsextremen Propaganda, die dann eben häufig ja zu rassistischen, queerfeindlichen oder auch antifeministischen Bildwitzen umgemodelt werden. Man muss dazu aber auch sagen, dass hinter einem einzelnen Meme vielleicht nicht immer eine gezielte Propaganda oder so steckt. Vieles von dem läuft auch unter dem Label irgendwie schwarzer Humor, was dann auch so eine generelle Lust am Tabubruch durch Menschenverachtung bedient. Aber eben auch, Rechtsextreme produzieren diese Memes durchaus gezielt. Eigentlich letztlich dann auch, zumindest aus rezipierenden Sicht, egal, welche Intentionen diese Memes produziert werden. Die Auswirkungen sind ohnehin die gleichen. Solche Narrative werden dann normalisiert. Sie führen zur Abstumpfung und dann eben auch zur Abwertung von Menschengruppen. Neben Memes, muss man sagen, sind vor allem audiovisuelle Formate beliebt, also vor allem Musik und Videos oder im Zusammenspiel. Viele Social-Media-Plattformen zielen ja auch genau darauf ab. Also wenn man zum Beispiel an YouTube oder TikTok denkt. Hier finden sich auch dann in diesem Format eigentlich unzählige humoristische, rechtsextreme Inhalte von ja, Musikstücken und Musikvideos unterschiedlicher Genres zum Beispiel. Also irgendwelche Rap-Songs, die dann Parodien darstellen auf entweder bekannte Songs oder ja, auch politische Gegner in sich über diese lustig machen. Die zum Beispiel Internet-Memes aufgreifen, wie das Sylt-Video. Also zum Beispiel das rechtsextreme Label Neuer Deutscher Standard hat hier eine ganze Palette an solchen Videos schon produziert. Und die erreichen damit tatsächlich eine enorme Zielgruppe auch im Internet. Zunehmend sehen wir auch KI-generierte Inhalte, gerade weil sie einfach leicht zu produzieren sind vor allem und eine hohe Masse auch generiert werden kann. Besonders beliebt sind Coverversionen eigentlich, also Musikstücke, die in irgendeinem anderen Stil mithilfe von KI dargestellt werden. Und ein Beispiel, was mir besonders im Kopf geblieben ist, das verbotene Horst-Wessel-Lied, also ne, die Hymne NS-Deutschlands eigentlich, die dann im Klezmer-Style mithilfe von KI umgemodelt wurde und dann so auch textlich etwas verändert, sodass dann das eigentliche Horst-Wessel-Lied zu einer ironischen Hymne auf Israel uminterpretiert wurde und damit dann irgendwie ein Lacher produziert werden soll. Also gerade durch diesen Widerspruch, das soll dann irgendwie gaghaft sein. Und genau, solche Beispiele finden sich auch zuhauf. TikTok hatte ich schon genannt. Da liegen vor allem im Trend aktuell sogenannte Edits. Das sind ja eigentlich kurze Clips, die zusammengestellt sind aus verschiedenen kleinen Videoschnipsel, meistens dann geschnitten im Rhythmus von Musik. Und besonders beliebt sind hier zum Beispiel Videoschnipsel aus NS-Propagandafilmen oder auch aus Anschlagsvideos wie von Christchurch oder Halle. Auch finden sich immer wieder Beispiele, wo mithilfe von KI dann rechtsextreme Attentäter irgendwie komisch tanzend dargestellt werden, während dann zum Beispiel neben ihnen ihre sogenannten Highscores, also die Anzahl ihrer Mordopfer, gezeigt werden zu irgendeinem Spaßsong. Und das soll dann eben auch ja, erheitern, witzig sein, zum Schmunzeln bringen, beinhaltet aber eben ganz eindeutig menschenverachtende Narrative. Ein weiteres großes Feld eigentlich ist Games und Gaming als ein zentraler Bezugspunkt eigentlich jugendlicher Lebenswelten. Auch hier docken Rechtsextreme mit humoristischen Inhalten an. Ein Beispiel ist das Browser-Game Deutschlandretter. Kennen vielleicht einige, vielleicht auch einige nicht. Das war ein Game, das von der jungen Alternative Brandenburg im Vorfeld der Landtagswahlen, ich meine 2024, also letztes Jahr, veröffentlicht wurde. Es funktioniert eigentlich so ähnlich wie Candy Crush, also man muss da drin Symbole kombinieren, die sich dann umwandeln und somit sammelt man dann Punkte. Und diese Symbole waren eigentlich größtenteils rechtsextreme Memes, die dann eben kombiniert werden mussten. Und im Sinne des Spiels wurden dann sogenannte Messermänner, ja auch ein Begriff, der in rechtsextremen Narrativwelten sehr präsent ist, verknackt oder Flüchtlinge wurden dann abgeschoben oder LGBTIQ-Personen wurden gestolzt, also eine Anspielung auf den Stolzmonat als rechtsextremer Gegenentwurf zum Pride Month. So ist dann eigentlich mit so einem kleinen Game ein Spiel entstanden, das dann eben mit rechtsextremen Memes und Insider-Gags zu so etwas wie einer interaktiven Spielerei wird, was dann aber gleichzeitig für ja, große Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil dann eben auch viele Medien das aufgegriffen haben, viel Kritik daran geäußert wurde, zu Recht auch Kritik geäußert wurde, sich dann aber auch die MacherInnen sehr darüber gefreut haben, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und naja, das ist aber an sich auch eigentlich nicht neu. Also Ähnliches findet sich auch bei Spielen aus dem Kreis der identitären Bewegung. Also ne, diese ganzen Heimat-Defender-Spiele zum Beispiel oder Spiele, die darum so entstanden sind. Auch hier wird vor allem mit Memes gespielt. Es werden ja so etwas augenzwinkert, irgendwelche Insider-Anspielungen da reingepackt. So aus dem gesamten Kosmos eben rechtsextremer Bild- und Narrativproduktion. Was dann eben zusammengenommen mehr als eine Spielerei vielleicht ist, sondern tatsächlich auch ein Teil einer rechtsextremen Online-Erlebniswelt. So, das letzte Beispiel, was ich nochmal aufbringen möchte, ist, dass Humor auch ein zentraler Teil eigentlich der Selbstdarstellung rechtsextremer Akteure ist. Also wenn man so an rechtsextremes Influencing oder so denkt. Es gibt zum Beispiel Unmengen an Videoformate von rechtsextremen Akteuren, die ja, sich vor eine Kamera setzen und dann aktuelle Nachrichten beispielsweise aufgreifen und diese dann in einer ironisch-sarkastischen Weise kommentieren und dann Witze auch hierüber machen. Und so ein bisschen erinnert das dann auch an so Eingangsmonologe beispielsweise von Late-Night-Shows. Tatsächlich werden dann aber natürlich diese ironischen oder sarkastischen Kommentare vor allem im Sinne einer rechtsextremen Weltanschauung eingebracht. Man muss sagen, dass sie teilweise eben auch sehr erfolgreich sind mit solchen Formaten. Also es gibt Akteure, die erzielen Millionen Klicks mit einzelnen Videos. Selber, das ist auch noch interessant, geben sich häufig das Label eben, dass das alles nur Satire ist. Sie sind Satiriker oder so. Was dann eben aber vor allem etwas vorgeschützt auch ist, weil es natürlich bequem ist, sich auch darauf gegebenenfalls zurückziehen zu können, sagen zu können, das ist alles nicht so ernst gemeint, ist doch nur Witz, ich beziehe mich auf die Kunstfreiheit oder ähnliches. Man muss sagen, dass das nicht immer so erfolgreich ist, also auch schon rechtsextreme vermeintliche Satiriker wurden für ihre Inhalte verurteilt. Aber durchaus ist das eben eine Strategie, sich auch gegen Kritik und staatliche Repression in gewisser Weise zu immunisieren. Aktuelle Formate werden auch aufgegriffen, also ne, vor allem Straßenumfragen, was so im Bereich der Cringe-Comedy anzusiedeln ist. Also mit Kamera und Mikro werden dann Personen auf der Straße eben angesprochen oder im Kontext von Demonstrationen oder so. Und es wird dann versucht, die interviewten Personen in Widersprüche zu verwickeln oder sie auch zu bestimmten Aussagen zu provozieren. Und als Ergebnis werden dann diese Videos häufig so zusammengeschnitten, dass die InterviewpartnerInnen dann als möglichst irgendwie dumm, nicht gebildet, als eben in sich widersprüchlich erscheinen und die interviewende Person selber aber dann als überlegen, als wissend und sich dann eben auch so als besonders klug zur Schau stellen kann. So in diesem ganzen Komplex der Selbstdarstellung fallen auch Podcasts. Wir sitzen ja gerade in einem, aber auch Rechtsextreme machen Podcasts mit durchaus auch humoristischen Anteilen. Bekannt ist vielleicht vor allem so diese ganze Produktionswelt um Schlomo Finkelstein, Honigwabe, gibt's so nicht mehr, aber da gibt's eine ganze Reihe noch weiterer Podcasts. Leute, die in seinem Umfeld unterwegs sind, produzieren dort sehr viele.
Der rechtsextreme Online-Aktivist Aaron Pielka, besser bekannt unter dem Pseudonym Schlomo Finkelstein, startete 2015 seinen YouTube-Kanal Die Vulgäre Analyse. In seinen Videos hetzte er gegen Feminismus, MigrantInnen, öffentlich-rechtliche Medien und verbreitete antisemitische Narrative. Durch den Kanal wurde er in der Szene groß und betrieb auch den Podcast Honigwabe, in dem unter anderem Björn Höcke, Martin Sellner und Hans-Georg Maaßen zu Gast waren. Pielka wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Da er gegen Bewährungsauflagen verstieß, saß er bis 2025 in Haft.
Eigentlich sind das größtenteils, wenn man so will, Laber-Podcasts, also die auch live dann gestreamt werden. Teilweise dauern die über 4 Stunden. Und auch da werden dann vor allem irgendwelche aktuellen Zeitungsmeldungen oder Internetmeldungen aufgegriffen, die dann ja in ironischer Weise kommentiert. Es werden politische GegnerInnen lächerlich gemacht, es wird sich über die lustig gemacht. Es werden vor allem provokante Witze vorgetragen. Man beobachtet auch, dass sie sich so gegenseitig in so einem Podcast dann immer wieder auch hochschaukeln. Die einzelnen Akteure versuchen dann irgendwie möglichst edgy da drin zu erscheinen, was dann eben auch so zum Selbstbild gehört. Interessant ist da auch noch, gerade weil es häufig Live-Podcasts sind, finden dann parallel dazu in den Chats eben auch solche Überbietungswettbewerbe statt, dass Leute dann da auch möglichst provokante Kommentare hinterlassen, sich gegenseitig hochschaukeln und auch da möglichst edgy erscheinen wollen. Also so ein bisschen spiegelbildlich zu dem, was eh schon im Podcast gezeigt wird oder zu beobachten ist. Und das sind vielleicht schon relativ viele Formen und Formate so. Gleichzeitig ist es aber auch immer noch nur ein Ausschnitt davon, was ist denn alles so an humoristischen Inhalten im Netz aus rechtsextremer Produktion, wenn man so will, gibt. Es zeigt einfach nochmal, wie breit gefächert so das Angebot ist, sowohl der rechtsextremen Online-Erlebniswelt insgesamt, aber allein schon mit Blick auf humoristische Inhalte. Und das macht es insgesamt dann doch auch nicht einfacher.
Super viele Punkte, alles super verzahnt. Ich versuche davon jetzt mal ein paar Sachen zusammenzubringen. Du hast gesagt, es wird bei all diesen Formen viel mit schon bestehenden rechten Narrativen gespielt, beziehungsweise werden diese genutzt. Das bedeutet ja, da muss man schon in der Szene drin sein, um das zu verstehen. Ich meine, wer erkennt denn bitte das Gesicht von den meisten rechtsterroristischen AttentäterInnen? Du sagst dann aber auch, es funktioniert für Agitation und Propaganda Und das klingt ja zunächst mal, als ob es nach außen wirken soll. Also, welche Zielgruppe ist da denn jetzt gemeint? Ich kann mir schwer vorstellen, dass zum Beispiel auch 4 Stunden Podcast-Gelaber von irgendwelchen Rechtsextremen für Außenstehende sonderlich angenehm oder spannend ist.
Solche Produkte sind tatsächlich eher für die Hartgesottenen, die sich schon in diesem Umfeld bewegen. Tatsächlich ist es so, dass rechtsextremer Humor ja mehrere Funktionen erfüllt, je nachdem, wie er auch in Erscheinung eben tritt. Das heißt, dass er sowohl nach außen gerichtet wie auch nach innen gerichtet wirken kann. Also ganz grundlegend nochmal ist ja so, also wie das auch bei anderem Humor, also auch vor allem politischem Humor der Fall ist, er hat immer diese Doppelkomponente, also zum einen für die Wissenden schon, für die Insider, für die, die sich dann in diesen Humorwelten auch wiederfinden. Gleichzeitig reicht er auch über die eigene Zielgruppe dann doch immer hinaus, hat natürlich auch zum Ziel, möglichst viel Reichweite zu generieren. Und das macht rechtsextremer Humor eben auch. Also er knüpft vor allem an ja schon Bekanntes an, an Hör- und Sehgewohnheiten, indem er sich eben der schon so kursorisch gezeigten populären Formate bedient. Er dockt dann eben auch an die Themen und Diskurse an, die so in diesen Lebenswelten, aber auch in Lebenswelten über die eigene Szene hinaus sich wiederfinden lassen. Ne, also Memes, Musik, Gaming, Influencing, das sind ja alles bekannte Kommunikationsformate und mediale Formen, die dann mit rechtsextremen Narrativen verknüpft eben auch zu ja, Vehikeln rechtsextremer Propaganda werden. Diese Vehikel, die zielen dann eben sowohl nach innen wie auch nach außen. Und das hat damit zu tun, also wenn man nochmal so ein bisschen einen Blick auf die Funktionsweise von Humor insgesamt, aber dann auch von rechtsextremem Humor legt, ist es so, dass Humor und rechtsextremer Humor natürlich auch unterhalten soll. Das ist eines der übergeordneten Ziele, mit Humor zu unterhalten, was dann aber eben auch ein Mittel zur Generierung von Reichweite ist. Humor verstärkt auch Gefühle und Stimmungen und kann so niedrigschwellig Inhalte vermitteln, wenn darüber schon der Zugang gewissermaßen geschaffen ist. Er dient der Selbstinszenierung, sowohl in die eigene Community wie auch nach außen. Also ne, sich als zum Beispiel Rebellen gegen einen angeblich unterdrückerischen Zeitgeist darzustellen oder auch ja, Anerkennung der Community zu bekommen, als besonders humorvolle oder gewitzte Person zu gelten. Humor und rechtsextremer Humor soll vor allem auch provozieren in vielen Fällen. Und diese Provokation, die funktioniert ja natürlich vor allem nach außen. Also wer lässt sich von rechtsextremen Narrativen in einem humoristischen Gewand stärker provozieren? Wohl eher nicht die eigene Community, da sind eben die nicht eingeschlossenen ja, als Ziel. Und hier geht es dann eben auch darum, ja, Grenzverschiebungen über Humor zu ermöglichen, also die Enttabuisierung rechtsextremer Narrative und auch menschenfeindlicher Abwertungen bei gleichzeitiger Möglichkeit immer wieder einen Schritt zurückzugehen. Das hatte ich ja auch schon angedeutet. Also Humor stellt auch immer so eine Hintertür bereit, dann sagen zu können, ist ja nur ein Witz, alles nur Satire. Da wird dann auch auf den Rezipierenden eher abgewälzt. Er oder sie soll sich nicht so haben. Warum regt man sich denn jetzt hier überhaupt so auf? Das ist dann nochmal eine andere Komponente. Rechtsextremer Humor soll eben auch zur Rekrutierung und zur Mobilisierung beitragen. Also Mobilisierung vor allem über diese emotionalisierende Schiene, die Rekrutierung über vergemeinschaftende Effekte, die Humor sowieso insgesamt auch hat. Ein geteilter Humor oder Insider-Gags zu verstehen, schafft ja auch so etwas wie eine Verbindung. Und gerade beim rechtsextremen Humor wird das auch nochmal verstärkt durch die häufig inhärente Feindmarkierung, also dass relativ klar ist, wer die In-Group und wer die Out-Group ist. Das führt dann eben auch nochmal zur Verstärkung eben dieser Vergemeinschaften Effekte. Insgesamt aber im Großen und Ganzen ist es so, dass rechtsextremer Humor eben nicht anders als Humor so insgesamt funktioniert. Und seine Effekte machen sich Rechtsextreme eben vor allem gezielt zunutze. Sie drehen es dann so, wie sie es brauchen, beziehungsweise wie es für ihre Propaganda erfolgsversprechend ist und wie sie es dann auch in die eigene rechtsextreme Online-Erlebniswelt integrieren können. Und das machen sie dann eben auch teilweise sehr strategisch, also sehr geplant, sehr kampagnenhaft. Wir beobachten zum Beispiel auch immer wieder sowas wie systematisches Trolling oder auch politisches Shitposting. Also, dass es lose verbundene Netzwerke gibt, vor allem auf X, da beobachtet man es am stärksten, die versuchen, durch ein koordiniertes Vorgehen Diskurshoheit zu gewinnen oder Diskurse zu verschieben und auch produktive Diskurse verunmöglichen wollen. Also es gibt da so die Strategie Flooding the Zone with Shit, also einfach nur ja eigentlich den produktiven Diskurs eben zu zerstören, zu verunmöglichen. Dazu kommen noch persönliche Angriffe, das Lächerlichmachen politischer GegnerInnen und Genau, das sind dann eher so gezielte Online-Kampagnen, die man auch immer wieder finden kann, die vor allem aus so einem rechtsextremen Vorfeld, wird es ja häufig genannt, kommen und auch initiiert werden. Da gibt es aber auch Personen, die sich tatsächlich darauf spezialisiert haben, diese Dienste gezielt auch anbieten, die sich so darstellen, als könnten sie eben eine Trollarmee in Bewegung bringen für unterschiedliche Ziele. Und laut Eigendarstellung fand sowas dann eben auch schon im Rahmen von AfD-Wahlkämpfen statt, während dann gleichzeitig aber verschleiert wird, und das ist auch das Angebot, dass es sich überhaupt um koordiniertes Vorgehen handelt, also sogenanntes Dark Campaigning. Da werden unzählige Memes geteilt, das ist dann hier auch ein sehr beliebtes Mittel. Also man sieht auch hier, dass rechtsextremer Humor durchaus auch eine sehr strategische Komponente haben kann.
Kommt dann gerade der letzte Punkt daher, weil das Internet bzw. die Nutzung des Internets gerade so funktioniert? Oder ist das vielleicht ein genuiner Punkt, nämlich dass extrem rechter Humor als politische Waffe eingesetzt wird bzw. eingesetzt werden kann?
Ich würde nicht sagen, dass das für rechtsextremen Humor alleine der Fall ist. Also sowohl global betrachtet wie auch historisch betrachtet kann Humor ja durchaus auch in anderen Konstellationen auch ein Akt des Widerstandes zum Beispiel sein. Also es gibt da einige auch Studien zu antifaschistischen Humor als Widerstandsform gegen den Nationalsozialismus, dass auf Flugblättern eben beispielsweise Witze über Hitler oder über die Nazis verbreitet wurden. Da ist es ja auch relativ klar, dass das eine politische Waffe, wenn man das so sagen will, eben auch ist. Man muss aber sagen, dass vor allem, wenn man sich ja das Netz als öffentlichen Raum anschaut, in dem eben solche politischen Kämpfe auch stattfinden, hier Rechtsextreme mithilfe ihrer Strategie und mithilfe ihrer ja auch einfach sehr starken Vernetzung die Oberhand haben. Also in der aktuellen Konstellation ist es durchaus so, dass das vor allem von rechtsextremen Akteuren eben genutzt und erfolgreich auch eingesetzt wird.
Dann mal aus dem Netz raus, ein bisschen breiter und ein bisschen hypothetisch gedacht. Rechter Humor hat, wie du sagst, diesen rebellischen Gestus gegen die da oben. Und das geht bis dahin, dass man dann Rechtsterrorismus abfeiert, was ja ganz klar Antisystem ist. Das ist aber ja ein allgemeines Moment vielleicht der extremen Rechten, also dass man gegen die da oben ist und wir hier unten. Ganz dystopisch. Die Extremrechte kommt an die Macht. Was würde das für rechtsextremen Humor bedeuten? Würde der dann staatlich gefördert und man würde ihn auf Bühnen und im Theater sehen? Oder funktioniert das dann gar nicht mehr, weil dieser Moment gegen die da oben und Antisystem eigentlich wegfällt?
Das lässt sich natürlich jetzt, wenn man auf Deutschland blickt, nur sehr hypothetisch beantworten. Aber wenn man nochmal so ein bisschen draufschaut, also du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, also zum rechtsextremen Humor oder vielleicht auch zum politischen Humor insgesamt gehört häufig so ein rebellischer Gestus oder so eine rebellische Selbstinszenierung. Also da wird eine hierarchische Konstellation aufgemacht, dass man selbst irgendwie so ein kleiner Satiriker nur ist oder ja, eine Einzelperson irgendwie im Netz oder so und man gegen die Reichen und Mächtigen da oben den Humor ins Felde führt. Und gewisserweise ist eben rechtsextremer Humor hier genauso gestrickt, obwohl man ja auch sagen muss, dass hier Attacken gegen Marginalisierte, das sogenannte Nach-Unten-Treten, durchaus auch inhärenter Bestandteil ist. Ja, diese Inszenierung als unterdrückte Rebellen, also das geht ja auch bis hin zu nichts davon mehr sagen, das vielfältige Gerede über Cancel Culture und so weiter, obwohl dann die eigenen Inhalte noch in weiten Bevölkerungsteilen anschlussfähig sind. Also diese Inszenierung ist eigentlich allgegenwärtig. Vielleicht kann man sagen, also darauf wird ja häufig dann auch abgezielt aus dieser Richtung. Da lässt es sich zumindest noch ansatzweise für Deutschland nachvollziehen. Also es gibt in Deutschland natürlich Schranken der Meinungsfreiheit, die sind grundgesetzlich verbrieft, aus guten Gründen, aus einer historischen Verantwortung, darf man eben verbotene Kennzeichen nicht öffentlich zeigen, Holocaust-Relativierung ist strafbewehrt, Volksverhetzung etc. Wenn man aber nochmal so ein bisschen über den Tellerrand vielleicht hinausblickt, also vor allem in die USA, da zeigt sich, dass das eigentlich auch relativ zweitrangig sein kann, zumindest wie die tatsächlichen Machtverhältnisse sind. Also selbst Elon Musk, eigentlich ist er ja einer der reichsten und mächtigsten Männer so der Welt, inszeniert sich gerade im Netz aber auch immer so als dauerwitzelnder Underdog, der auch selbst zum Meme werden möchte. Er sieht sich auch von allen Seiten unterdrückt und wettert auch eben genau dagegen. Und das zeigt eigentlich nochmal so ganz klar, dass es sich eher um so etwas wie eine Pseudo-Rebellion tatsächlich handelt, die sich eigentlich auch dann aus der eigenen und häufig auch verschwörungsideologisch aufgeladenen Weltsicht dann eben speist.
An dieser Stelle möchten wir auf Folge 19 unseres Podcasts verweisen. Unter dem Titel Tech-Milliardäre, Transhumanismus und Trumps Amerika gab Max Schnettger Einblicke in die Verstrickungen von Tech-Giganten und regressiven Entwicklungen in den USA.
Also es geht gar nicht um tatsächliche Machtkonstellationen, um tatsächliche hierarchische Verhältnisse. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch mit staatlicher Unterstützung, so widersprüchlich das erstmal so klingt, sich weiterführen lässt, solange es eben eine zumindest imaginierte Macht gibt, gegen die rebelliert werden kann. Und dafür zeigen sich ja auch schon historische Beispiele, ne? Also vor allem verschwörungsideologisch aufgeladen, das allgegenwärtige, allmächtige Weltjudentum, gegen das kann man ja immer irgendwie rebellieren aus deren Sichtweise, selbst wenn man in Regierungsverantwortung ist. Und aktuell ist die Meinungsfreiheit ja vermeintlich eher durch sowas bedroht wie eine angeblich um sich greifende Wokeness, der Kulturmarxismus oder welche anderen Begriffe dort auch so noch genutzt werden. Und man sieht auch, dass zumindest weltweit betrachtet selbst Konservative in Regierungsverantwortung, also bei weitem eben nicht nur so randständige rechtsextreme Kräfte, Akteure oder so, sich eigentlich zu sowas wie einer letzten Bastion stilisieren gegen ja, die linksgrüne Unterdrückung der bürgerlichen Freiheit oder so. Also es braucht kurz gesagt vielleicht gar nicht die tatsächliche Rolle des Unterdrückten oder der Unterdrückten, um diesen rebellischen Gestus auch ausfüllen zu können. Ich kann mir durchaus auch Konstellationen vorstellen, die in gewisser Weise auch zumindest eine Nähe zu verschwörungsideologischem Denken haben, in dem diese Pseudo-Rebellion trotz auch staatlicher Macht durchaus förderungsfähig erscheint. Ja.
Puh, schön. Dann vielleicht doch nochmal zum Ende zurück in die Gegenwart und ins Was-Tun kommen, wie immer am Ende. Was können und sollten denn Staat und Politik in Bezug auf extrem rechten Humor und seine Rolle im Siegeszug der menschenfeindlichen Einstellungen tun? Auch natürlich unter Berücksichtigung, dass Meinungsfreiheit und Co. sehr, sehr hohe Güter sind. Und man kann auch als progressive Kraft eigentlich ja selten wollen, dass der Staat das anpackt.
Auf jeden Fall benötigt es dafür ja, eine mehrdimensionale Gegenstrategie. Also es gibt nicht irgendwie den einen Akteur oder die eine Ebene, die jetzt in Handumdrehen da das richtige Gegenmittel in der Hand hält oder entwickeln kann. Vielleicht so angefangen mit Blick auf mein Arbeitsfeld sind es natürlich vor allem die Dienstanbieter, also die digitale Infrastruktur zur Verbreitung entsprechender Inhalte zur Verfügung stellen, die auch einfach konsequent in die Pflicht genommen werden müssen. Also da hat sich zwar auch in den letzten Jahren natürlich schon viel getan, also von nationalstaatlicher Regulierung wie dem Netz-DG, vielleicht haben es noch einige im Ohr, bis hin zum Digital Services Act auf EU-Ebene, der erst vor kurzem verabschiedet und in Kraft getreten ist. Man muss aber trotzdem sagen, und das ist weiterhin auch offensichtlich, dass die großen Diensteanbieter eigentlich nicht ihrer Verantwortung hinreichend nachkommen. Rechtsextremer Humor eben auch in seiner strafrechtlich relevanten Form findet immer noch auch auf diesen großen Diensten statt und ist in Social Media weitgehend präsent. Dann benötigt es weiterhin eben auch Druck aus der Politik, um hier ja Regulierung tatsächlich auch konsequent umzusetzen. Eine notwendige Voraussetzung sind dafür natürlich informierte EntscheidungsträgerInnen, die dann diese Expertise einholen und noch eine Stufe davor erst ermöglichen, dass diese Expertise, also über beispielsweise Wirkungsweisen rechtsextremen Humors im Netz, dann auch gesammelt werden können. Also ne, blickt man auf Fördergelder etc., ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen. Wenn man sich so die Informiertheit anschaut, dann kommen natürlich auch sowas wie Strafverfolgungsbehörden in den Blick. Also gerade da, wo dann rechtsextremer Humor die Grenzen von Strafbarkeitsnormen oder auch jugendmedienschutzrechtliche Grenzen, um in meinem Arbeitsfeld auch nochmal zu bleiben, überschreitet, da muss es schon auch darum gehen, eben hier einen Riegel vorzuschieben. Zwar gibt es auch zum Beispiel immer mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die durchaus Expertise bündeln, wenn es um beispielsweise Straftaten eben im Internet geht. Man muss aber sagen, das Netz bleibt halt ein sehr hochdynamisches Feld mit einer Unmenge an Content auch. Und da bedarf es sicher auch immer weiterer Nachsteuerung letztlich. Nicht zuletzt bleiben wir auf dieser Ebene des Wissens und der Informiertheit, braucht es auch ein gesamtgesellschaftliches Wissen eigentlich darüber, wie eben diese Mechanismen im Netz überhaupt funktionieren, wie rechtsextreme Kampagnen betreiben, um hier dann auch eigentlich eben nicht über jedes Stöckchen zu springen, weil das war ja auch schon angedeutet, gerade mit der Provokation als Mittel wollen ja rechtsextreme Akteure auch Aufmerksamkeit generieren und beispielsweise so Empörungswellen bedienen genau dann auch dieses Ziel. Aber hier sind dann eben auch zivilgesellschaftliche Akteure und pädagogische Fachkräfte letztlich gefragt.
Und dann direkt an deinen letzten Punkt anschließen, denn häufig sind es ja zivilgesellschaftliche Kräfte, die in erster Reihe stehen, wenn es um den Kampf gegen die extreme Rechte geht. Wie sollen oder können engagierte Einzelpersonen, aber auch organisierte Gruppen denn mit rechtem Humor im Alltag, ob digital oder nicht, umgehen? Auch unter Berücksichtigung, dass du ja vorhin angesprochen hast, dass die Rechte mit Humor im Netz die Überhand hat. Wenn ich zum Beispiel Umgangstrainings gebe, kommt dann auch immer der Wunsch, man würde sehr gerne mit Humor und Witz antworten. Wie siehst du das? Wo stehst du? Was rätst du da?
Es gibt immer wieder Versuche, eben mit Humor auch so etwas wie Gegenrede, gegen rechtsextreme Narrative, gegen dann auch rechtsextremen Humor selber zu agieren. Also diese Gegenrede ja zu ermöglichen, beispielsweise durch Meme-Sammlungen oder Trainings dazu zu machen, wie man witzig auf rechtsextreme Kommentare antworten kann. Hier würde ich auch sagen, das hat nur seine ja, sehr begrenzte Wirksamkeit. Die Frage ist gerade bei solchen Maßnahmen immer, wer ist denn Ziel einer solchen Maßnahme? Also die Person, die rechtsextremen Humor im Netz verbreitet, die wird man davon wahrscheinlich dann auch nicht wegbringen können, indem man selber einen lustigen Witz macht. Ob es für die Mitlesenden tatsächlich hilfreich ist, einen anderen Witz als Angebot zu bekommen, ist dann auch fraglich. Ich glaube, erfolgsversprechender ist eher ein Set von anderen Herangehensweisen. Also zentral ist vielleicht erstmal, und das beobachte ich bei mir selbst auch eigentlich immer wieder, dass das teilweise schwierig ist oder schwerfällt, anzuerkennen, dass eben rechtsextremer Humor auch Humor ist. Also das heißt, dass er dieselben Mechanismen nutzt, dieselben Funktionsweisen hat, die auch andere humoristische Phänomene mit sich bringen. Also man ist schnell dabei, von vermeintlichem Humor zu sprechen, Humor in Anführungsstrichen zu setzen, was dem nicht so ganz gerecht wird. Weil also die Gefahr bei rechtsextremem Humor steckt ja genau darin, dass Humor hier nutzbar gemacht wird für rechtsextreme Propaganda und nicht, dass es eigentlich gar nicht witzig ist oder so. Und dann ist es dann auch der nächste Schritt, statt dann eben schlicht zu sagen, ja, das ist kein Humor oder das ist nicht lustig, auch zu dekonstruieren, was sind denn überhaupt solche humoristischen Inhalte und was steckt in ihnen drin. Das kann man beispielsweise in einem schulischen Kontext durchaus auch, glaube ich, sehr gut leisten, solche Inhalte dann zu dekonstruieren tatsächlich. Also dann auch zu beantworten, wie funktionieren zum Beispiel solche antisemitischen Memes, was sind denn die Spezifika solcher entsprechenden Bildwitze oder auch anderer Bildwitze, an welche Tradition knüpfen sie an, welche Narrative stecken drin. Also das sind ja alles Fragen, die man dann auch in Auseinandersetzung mit dem Material beantworten kann und die auch ja vielleicht sinnvoll und kooperativ zu einer Bearbeitung solcher Inhalte beitragen und gewisserweise auch dann konstruktive Antworten ermöglichen, wie ein Umgang mit solchen Inhalten eben auszusehen hat. Gleichzeitig ist natürlich trotzdem so, auch wenn man anerkennt, dass auch rechtsextremer Humor Humor ist, es müssen halt rote Linien definiert sein. Und letztlich muss man dann in gewisser Weise auch für diese einstehen. Also wir hatten ja schon das Beispiel Gegenrede. Also das kann natürlich zum Beispiel vor allem in privaten Unterhaltungen sehr nützlich sein. Also wenn jemand einen rassistischen Witz macht, in gewisser Weise dagegen aufzustehen und zu sagen, ja, ist vielleicht ein Witz, aber hier ist eine Grenze erreicht. Wenn Menschen abgewertet werden, Menschengruppen abgewertet werden, dann ist einem vielleicht nicht mehr so zum Lachen zumute. Also ne, genau solche Gegenrede dann auch zu leisten. Im Netz kann das durchaus auch wirksam sein, aber eben nicht gegenüber der Person, die solche Witze oder solche humoristischen Inhalte verbreitet, sondern da geht es dann häufig vielmehr darum, Mitlesenden eine andere Sichtweise noch anzubieten zumindest oder vor allem, und das ist vielleicht auch teilweise der wichtigere Punkt noch, Solidarität mit Betroffenen oder dann auch den Angegriffenen zum Ausdruck zu bringen. Ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, natürlich ist eine Möglichkeit auch strafrechtlich relevant schlichtweg anzuzeigen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, potenzielle Rechtsverstöße im Netz an Meldestellen zu melden. Da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge. Respect ist zum Beispiel eine. Auch an uns, an Jugendschutznet, können entsprechende Inhalte gemeldet werden und wir können dann auch gegebenenfalls hier Maßnahmen ergreifen, die vielleicht auch manchmal erfolgsversprechender sein können als eine Strafverfolgung. Und vor allem, das wäre mir auch nochmal wichtig zu betonen, ich hatte es vorhin auch schon mal so ein bisschen angeschnitten und das ist auch nochmal aufgebracht, was eben häufig nicht hilft, sind so Empörungswellen über dann entsprechende Inhalte. Sie bedienen eben gezielt die Provokation, sie bringen noch mehr Reichweite, rechtsextreme Akteure freuen sich darüber und man darf auch nicht vergessen, teilweise steigern sie dann auch gegebenenfalls so den Reiz des Verbotenen oder auch ja die Lust am Tabubruch auf Seiten der Rezipierenden. Das sollte man dann vielleicht doch eher vermeiden und schauen, inwiefern nicht ein konstruktiver Umgang mit solchen Inhalten auch möglich ist.
Vielen lieben Dank an Flemming Ibsen für die Teilnahme an der Folge. Vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Wir haben die Seite von Jugendschutznet in den Shownotes verlinkt. Alle Folgen von Auf der rechten Spur können auf den gängigen Podcast-Plattformen gefunden werden, bei Podigy oder auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 25. Ein schlechter Witz über extrem rechten Humor mit Flemming Ibsen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Eike und Cornelia vom AK Fein über Angriffe auf CSDs. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.